Wir sind heute am zweiten Teil einer Predigtreihe angelangt, und zwar eine Predigtreihe über Nehemia. Und ich habe euch gesagt, dass mich Nehemia an der Stelle deswegen so begeistert, weil es hier gerade nicht um Bauen geht, sondern um etwas ganz anderes, was dahinter steckt. Und dem wollen wir uns heute in einem zweiten Teil nähern, um dem wir uns mit Kapitel 3 genauer beschäftigen. Und vielleicht wundert ihr euch über die Überschrift. Wenn ihr nach vorne seht, dann werdet ihr sehen, Phönix aus der Asche. Phönix aus der Asche. Da würde man vielleicht unmittelbar denken, Moment mal, das ist doch, klingt doch irgendwie so wie Mythologie oder sowas, griechisch oder vielleicht ägyptisch oder so, aber was hat denn das mit dem Glauben oder was hat das überhaupt mit Nehemia zu tun? Ich hoffe, dass nach der Predigt du eine klarere Antwort darauf findest. Ich möchte nur ein Ding vorab dazu sagen zu diesem Titel. Der Phönix ist eine mythologische Figur, das ist richtig, von einem Vogel, der stirbt und verbrennt und dann neu ersteht aus der Asche. Ursprünglich ist es tatsächlich ein heidnisches Bild, also ein mythologisches Fabelwesen. Spannenderweise haben die Christen das aber genutzt. Die haben das aufgenommen. Ganz besonders im Mittelalter sieht man einen Phönix ganz oft auf Bildern der Auferstehung Jesu Christi. Da gibt es ein großes Gemälde und dann sieht man da irgendwo so einen Vogel, der ganz schräg aussieht. Und das ist ein Phönix. Das ist eine Darstellung eines Vogels, der sinnbildlich dafür steht, dass aus Asche und Schutt und Zerstörung Leben kommt. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum an Aschermittwoch Christen in vielen Ländern das bis heute noch so haben, dass sie sich ein Aschekreuz auf die Stirn machen. Die Asche steht für das Zerstörte, für das Kaputtgegangene, für das Vergängliche, für mich als vergänglichen Menschen. Aber dann das, was man feiert, ist die Auferstehung, die wir sehen können, das Leben, was Gott aus der Asche, aus dem Zerbruch schafft. Und darum soll es heute gehen. Im Kapitel vorher war so der entscheidendste Satz der Geschichte, also Nehemia kam aus einem anderen Land zurück nach Jerusalem, die Stadtmauer war zerstört und die Stadt war eigentlich mehr oder weniger ein Trümmerfeld. Der Tempel stand zwar, aber vielmehr auch nicht. Große Enttäuschung bei den Menschen dort. Und Nehemia hat den Auftrag bekommen, ihn wieder aufzubauen. Und er kommt nach Jerusalem und versammelt die Menschen hinter diesem Projekt. Und der entscheidende Vers ist 2 Vers 17, da heißt es, und ich, also Nehemia, sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt wurden. Komm, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, dass wir nicht weiter ein Gespött seien. In Kapitel 3 heißt es nun weiter, sie fangen an zu bauen. Der oberste Priester Eliaschib und seine Brüder, die Priester, bauten das Schafstor wieder auf, weiten es und setzten die Torflügel ein. Sie weiten auch das angrenzende Mauerstück bis zum Turm der 100 und zum Hananael-Turm. Die Einwohner von Jericho bauten den daran anschließenden Mauerabschnitt wieder auf. Den nächsten Abschnitt baute Sakur, der Sohn von Imri, wieder auf. Und so weiter und so weiter. Das ist ein Kapitel, das besteht im Grunde im Großteil nur daraus, dass Leute aufgezählt werden, die gebaut haben. Und da heißt es, und neben dem war die Familie so und so gewesen und die hat den Abschnitt gebaut. Und daneben waren die Goldhandwerker und die Schmiede, die haben den Abschnitt gebaut und so weiter und so weiter. Vers für Vers für Vers für Vers für Vers. Wo sie bauten, was sie bauten, scheint interessant zu sein, aber ich glaube, manche von euch werden vielleicht sagen, ich bin kein Archäologe. Ist das jetzt wirklich so interessant? Das wirkt so wie so ein endloses Namensregister. Man hat so das Gefühl, das sagt mir jetzt vielleicht wenig, was ich damit anfangen soll. Aber es gibt eine ganze Reihe an Dingen, die man dort herauslesen kann und die wir auch, glaube ich, herauslesen sollen, an der Art, wie sie beschrieben sind. Eine Sache fällt nämlich besonders auf. In der ganzen Liste werden häufig auch Berufe oder Gruppen genannt, aus denen die kommen. Und das Spannende dabei ist, keiner von denen ist Maurer. Keiner von denen ist Steinmetz. Nicht ein einziger. Nicht ein einziger. Es sind keine Fachleute, die die Mauer bauen, sondern es sind die Menschen, die dort sind und die Mauer bauen. Und sie schaffen das in einer so kurzen Zeit, das, was über Jahrzehnte, viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, nicht gemacht werden konnte. Dieses Bild von einer großen Gruppe von Menschen, die gemeinsam an etwas bauen, das hat was ganz Bewegendes. Und ist, glaube ich, ein ganz starkes Bild für eine lebendige und auch geeinte Gemeinde. Und da gibt es eine Person, die mir ganz besonders gefällt. Und die kommt gleich im ersten Vers vor. Da heißt es, Und Eliaschib, der Hohepriester, machte sich auf mit seinen Brüdern. Eliaschib, der Hohepriester. Für uns heute können wir damit gar nichts anfangen. Aber für einen Menschen damals, der würde sich jetzt am Bart kratzen, ich habe jetzt auch einen, kann mich da jetzt kratzen, und würde sagen, Moment mal, der Hohepriester macht sich auf und baut irgendwo? Der Hohepriester? Normalerweise waren das Leute, die ausgenommen waren von allem, was mit körperlicher Arbeit zu tun gehabt hätte. Also wo man sagt, ja, ja, das, lass das mal deine Bediensteten machen. Die können das bestimmt irgendwie gut und so weiter. Beruf du dich mal mehr auf die Organisationsarbeit. Du bist mehr so der Stratege oder so, der Ermutiger. Sondern der Hohepriester selbst bindet sich sein Gewand nach oben, nimmt das Werkzeug in die Hand und kniet sich in den Matsch. Der Hohepriester selber. Ich finde das ein super Bild für einen Leiter, der sich selbst mit einordnet und sagt, ich bin dabei. Er hätte sich zum Beispiel auch darauf berufen können und versuchen, einen Rangstreit mit Nehemia zu machen. Nehemia hat offizielle politische Vollmachten bekommen, diesen Aufbau zu leiten und zu machen. Aber er hätte ja sagen können, aber ich bin hier immer noch das geistige Oberhaupt. Ja, ich bin der Hohepriester hier, ich bin ebenbürtig mit dem oder so. Er hätte sich auf einen Streit einlassen können, wer jetzt wichtiger ist oder wer mehr zu sagen hat und ob wer jetzt bestimmen darf, welche Familien welchen Teil bauen darf oder so. Und das macht er gar nicht, sondern er sagt, lass uns anfangen, okay. Ich bind meine Sachen nach oben und dann lass uns bauen. So etwas Ähnliches habe ich heutzutage auch schon mal erlebt und das hat mir ganz arg gefallen. Ganz besonders eindrücklich ist es gewesen, als ich in Studentenzeiten mal mit einer anderen Gruppe von Studenten eine Gemeinde in Stuttgart besucht habe. Also Stuttgart, Schwabeländle, weit weg. Und dort war eine Gemeinde, die hatte unter anderem auch Fußballer vom Stuttgarter SV. Das war zu der Zeit, als der noch richtig gut war. Ich glaube, er ist es nicht mehr ganz so. Aber der war mal richtig gut. Und da waren Star-Fußballer dabei. Und die waren auch Christen und waren auch in der Gemeinde. Und das Spannende war, einer hat gefragt, den Leiter der Gemeinde, ja, voll cool, der ist echt bei euch in der Gemeinde, sagt bloß, der arbeitet irgendwo mit. Und dann hat der Pastor gelacht und hat gesagt, ja, der arbeitet irgendwo mit, und zwar putzt er das Klo. Der Fußballstar, der ein Einkommen hat, wovon vermutlich wir alle nur träumen würden, der eigentlich sagen könnte, ach, ich kann noch mich auf anderes berufen oder ich könnte irgendwie publikumswirksamer was machen, predigen oder vielleicht Moderation. Sondern der hat gesagt, ich putze die Toiletten. Ich fand das echt eine steile Sache und ich habe so den Eindruck, in dieser Geschichte, dieser Eliaschib ist genau so ein Typ gewesen, der sich nicht zu schade war dafür. Es ist ein Leiter, der sich leiten lässt. Besser sogar noch, sogar Frauen waren am Bau beteiligt. Nehemia 3, Vers 12, da heißt es, Schalum, der Sohn von Lohesch, Vorsteher der anderen Hälfte des Verwaltungsbezirks Jerusalems, setzte den anschließenden Abschnitt instand, zusammen mit seinen Töchtern. Das war noch so eine Unerhörtheit. Was? Frauen dürfen mitmachen. Wie bitte? Also natürlich, an der Stelle war das vollkommen anormal. Eigentlich ging das so nicht. Aber es wurde gesehen, hier ist eine heilige Aufgabe, die anliegt. Und hier sind alle dabei. Sogar zusammen mit seinen Töchtern stand er im Matsch und baute. Und darin erleben wir, in dieser ganzen Schilderung, wer alles so arbeitet und was getan hat, das war nicht ohne Streitigkeiten, das werden wir jetzt in den nächsten Kapiteln noch sehen, aber in dem Ganzen wird eine Einigkeit deutlich, weil der Auftrag klar ist. Sie haben ein Ziel gemeinsam. Im Neuen Testament gibt es auch so eine Zielformulierung für Gemeinde und die finden wir im Philipperbrief, Philipper 1, 27 und 28. Da schreibt Paulus, das Wichtigste ist, lebt als Gemeinde so, dass ihr der guten Nachricht von Christus Ehre macht, ob ich euch nun besuchen und sehen kann oder ob ich nun aus der Ferne von euch höre. Steht alle fest zusammen in derselben Gesinnung, kämpft einmütig für den Glauben, der in der guten Nachricht gründet. Lasst euch von den Gegnern in keiner Weise einschüchtern. Gott will ihnen durch eure Standhaftigkeit zeigen, dass sie verloren sind, aber ihr gerettet werdet. Wenn man dieses lange Kapitel 3 liest nun von Nehemia, gibt es zwei Beobachtungen, auf die ich besonders aufmerksam machen möchte. Das erste hängt ein bisschen zusammen mit der Zeit, in der wir leben. Wenn ihr das Fernsehen anmacht oder im Internet Dinge sucht, wenn ihr zum Beispiel Produktvergleiche kennt oder so, die man sieht, die Meinung von Experten ist ganz besonders wichtig. In manchen Punkten ist sie das auch zu Recht. Es gibt vieles, was wir auch selbst nicht können. Gerade in so einer Gesundheitskrise können wir froh sein, dass es Menschen gibt, die Fachleute sind in so einem Bereich, die Ahnung haben. Aber es gibt irgendwie für alles und jeden irgendeinen Experten irgendwo. Jemand hat mal gesagt, man kann nicht einfach nur da sitzen und sein Bier genießen. Man muss auch noch rechtfertigen, warum die Expertengremium von 10 Personen sagt, dass das jetzt auch wirklich gut ist. Und so habe ich den Eindruck, sie sind schnell getrieben von Experten und glauben, dass nur Experten in der Lage sind, ein Urteil über was zu treffen. Was mir schmeckt oder was mir gut tut oder was mir nicht gut tut. Überall gibt es Bücher und Expertenmeinungen, die mir sagen, ich soll genau das tun und der nächste Experte sagt, genau das nicht tun, das ist genau das Falsche, abnehmen geht so am schnellsten, in Wirklichkeit noch eine ganz neue Methode. Experten bestimmen irgendwie vieles. Mit 2 Klicks im Internet habe ich gleich die Expertenmeinung von 15 Leuten, die sofort abrufbar ist und die mir sagt, was ich zu kaufen gut zu finden habe oder wie ich meinen Tag zu organisieren habe. Spannend ist doch hier an dieser Geschichte, dass die Mitarbeiter am Bau gerade keine Experten waren. Sie schicken eben nicht eine Handvoll von Leuten voran und sagen, die werden das schon irgendwie regeln. Wir jubeln dann zu und sagen, ihr macht das, 2 Daumen nach oben. Die Gemeinde da ist ein Alle-Hände-an-Deck-Prinzip. Und wenn ihr das noch wisst, wir haben als Gemeinde dieses Prinzip eines Rettungsbootes tatsächlich auch, nachdem wir leben wollen. Wir wollen uns als Rettungsboot verstehen. Aber das ist ein Schiff, wo es heißt, alle Hände an Deck, nicht ein paar Hände an Deck. Der Ausleger James Boyce hat dazu ein, finde ich, großartiges Zitat gebracht, das ich euch gerne vorlesen möchte. Ich habe es übersetzt und hoffe, dass es einigermaßen korrekt übersetzt ist. James Boyce, ein Ausleger, sagt dazu, unglücklicherweise erleben es viele Kirchen genau andersherum. Es wird gesagt, dass die Kirchen heute mehr als alles andere einem Fußballspiel in einem großen Stadion gleichen. Da sind 80.000 Zuschauer in den Rängen, die dringend Bewegung brauchen, und da sind 22 Spieler auf dem Feld, die dringend eine Pause brauchten. Ich muss sagen, ich habe darüber gelacht und gesagt, ja, das kann ich nachvollziehen. Hier sehen wir ein Beispiel davon, wie es umgekehrt sein kann. Wie es sein kann, wenn alle Hände an Deck sind, wenn die Leute miteinander an einem Ziel arbeiten und nicht nur ein paar Leute vorschicken und sagen, das ist professionell, die sollen das mal machen. Das ist die erste Beobachtung. Verlasst euch also nicht auf den Profi. Verlasst euch auch nicht auf mich als Profi oder auf den zukünftigen Pastor als Profi, sondern Gemeinde ist nur dann lebendige Gemeinde und greifbare Gemeinde, wo dieses Prinzip alle Hände an Deck auch lebendig wird oder immer mehr lebendig wird. Man kann sowas nicht mit einem Profirat machen. Und da ist es auch nicht damit getan, dass ein Gottesdienst gelungen aussieht oder sich schön anhört oder sich gut anfühlt. Sondern da ist dieses Prinzip, alle Hände an Deck, das Entscheidende. Es gibt noch eine zweite Beobachtung, die wichtig ist. Es gibt einen Namen, der hier gar nicht auftaucht. Es gibt einen Namen, der kommt nicht vor. Und zwar der von Nehemia. Nehemia fehlt in der Liste. Derjenige, der alles angestoßen hat, derjenige, der die Ressourcen bereitgestellt hat, der den König überredet hat, dass das erlaubt sein sollte, derjenige, der das vorangeprescht hat, der mit den Leuten verhandelt hat, dass die alle sich an einen Tisch setzen und der sich die Mühe gemacht hat, die Leute, die das Ganze sabotieren wollen, draußen zu halten. Man würde vielleicht so sagen, das ist schon irgendwie eine sehr, sehr bedeutsame Person, oder? Und die spielt da drin keine Rolle. Der kommt nicht vor. Er war sicherlich am Bau beteiligt, nicht gering beteiligt, aber er nimmt sich selbst an der Stelle heraus. Er stellt das heraus, was die anderen getan haben und nicht, was er selbst getan hat. Er redet nicht groß von seinen Erfolgen, sondern von denen aller anderen. Und nun kommt es auch wieder, wie eigentlich schon letztes Mal wir gesehen haben, wieder dazu, dass sich ein Konflikt auftut. Hier wieder mit Leuten aus den umliegenden Ländereien, die im Grunde von der Ferne sehen, dass Jerusalem wieder seine Mauern aufbauen ist. Und schon am Anfang haben wir gesehen, dass sie spotten, dass sie das lächerlich machen und sagen, euer Vorhaben ist sinnlos. Und ich möchte euch jetzt lesen, wie das jetzt ein wenig an Schärfe dazu gewinnt. Es war so, die hätten nicht so einfach einen Krieg führen können, so mir nichts, dir nichts, weil Nehemia ein offizieller Gesandter des persischen Großkönigs Artaxerxes gewesen ist. Das heißt, der hatte auch irgendwie politisches Gewicht hinter sich. Und doch merkt man, die ganze Sache verschärft sich. Ich lese ab Vers 33. Als Sanballat, einer von diesen Verhöhnern, hörte, dass wir die Stadtmauer wieder aufbauten, wurde er zornig und war sehr verärgert. Er machte sich über uns Juden lustig und sagte in der Gegenwart seiner Freunde und der Truppen von Samaria, was bilden sich diese elenden Juden eigentlich ein? Meinen Sie wirklich, Sie könnten das schaffen? Oder glauben Sie, dass Ihre Opfer irgendwas bewirken? Das ist doch keine Arbeit von einem Tag. Sie wollen wohl die verbrannten Steine ihrer Ruinen zu neuem Leben erwecken? Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und fügte hinzu: Sie sollen nur bauen, wenn ein Fuchs an ihre Mauer springt, dann stürzt die ganze Herrlichkeit zusammen. Worte können eine vernichtende Wirkung haben, oder? Es wird ungemütlich. Die Vorwürfe, wenn man die übersetzen würde, sind unterschiedliche. Zunächst mal sagen sie, ihr seid ein armseliger Haufen. Diese Juden da, das ist doch wirklich erbärmlich, was sie da zu sehen, was da zu sehen ist. So eine Truppe, mit der soll irgendwas passieren? Der Vorwurf kommt, ihr seid doch der Aufgabe gar nicht gewachsen. Das übersteigt eure Fähigkeiten, ihr kriegt das nicht hin. Ja, lass mal die Profis an, ihr kriegt das auf gar keinen Fall auf die Reihe. Ihr seid viel, viel, viel zu amateurhaft für das. Dann werfen sie vor und sagen, glaubt ihr etwa an Magie? Ihr habt zwar einen Tempel da stehen und feiert eure Opfer, aber glaubt ihr, dadurch wird die Mauer irgendwie aufgebaut werden? Nur weil ihr jetzt gerade schon Gottesdienste feiern könnt? Die ist in Trümmern, die bleibt in Trümmern. Euer Hokuspokus wird euch nicht helfen. Das nächste ist, seid ihr euch überhaupt bewusst, wie lange das dauern wird? In den Zeitspannen, das ist doch lächerlich, dass ihr glaubt, dass ihr das hinbekommen würdet. So eine Mauer, das braucht eigentlich eine riesig lange Zeit, aufgebaut zu werden. Und ihr geht daran mit dem Enthusiasmus, als ob ihr das in einer Woche schafft. Und der letzte, vielleicht der bitterste, sie wissen nicht, dass der Stein, mit dem sie bauen, und das ist dort unten ein Kalkstein, dass der brüchig wird, wenn er mal verbrannt wurde. Kalkstein kann brennen. Und wenn er brennt, wird er porös. Und mit porösen Steinen, mit staubigen Steinen, kann man nichts Sicheres bauen. Damit kann man ganz besonders keine Mauer bauen, die hält. Und daher kommt dieser Vorwurf ganz am Schluss auch, dass er sagt, da muss nur mal ein Fuchs drauf springen und dann knackt das alles zusammen. Das kann man doch nicht wirklich als Mauer bezeichnen. Vielleicht ahnt ihr jetzt mehr, was ich damit meine, wenn ich sage, Phönix aus der Asche. Wer baut mit brüchigen Steinen, wer baut mit verbrannten Steinen eine Mauer? Gott tut das. Gott ist derjenige, der mit verbrannten Steinen eine Mauer baut. Und zwar merkt man das ganz einfach daran, mit wem baut er denn seine Gemeinde? Es ist auch, dass wir Steine sind in diesem Bauwerk, in seinem Leib, in der Gemeinde. Was denkt ihr denn, welche Steine er benutzt? Glaubt ihr, er nimmt die gut beschliffenen, feinen Marmorsteine aus Norditalien ganz frisch poliert? Habt ihr den Eindruck gehabt, als ihr das Neue Testament gelesen habt, dass Petrus so ein Typ war, so ein hochglanzpolierter Marmortyp? Überhaupt nicht. Das war so ein verbrannter Kalkstein. Genauso wie du dich vielleicht gerade so fühlst oder den Eindruck hast, ich bin doch auch so ein verbrannter Kalkstein. Mit der Geschichte, die du erlebt hast, mit Enttäuschungen, die du erlebt hast, die du immer natürlich nach außen kehren kannst und sagen kannst, ich habe schlimme Verletzungen irgendwie erlebt. Aber genau mit dir will doch Gott bauen. Du bist ein verbrannter Kalkstein, aber da bist du genauso wie alle anderen. Das sind wir alle. Aber Gott ist derjenige, der etwas Großartiges bauen kann, gerade mit verbrannten Steinen. Wenn Gott darauf angewiesen wäre, dass er uns benutzen kann, erst in dem Moment, wo wir vielleicht unbelastet von unserer Geschichte oder unbelastet von den Streitigkeiten, die wir in der Gemeinde erleben oder in der Familie erleben oder in unserer Geschichte erleben, wenn wir glauben, dass nur Gott dann mit uns was anfangen kann, dann würde nie auch nur ein einziger Stein gebaut werden, dann würde nie auch nur ein Meter Mauer gebaut werden oder auch nur eine einzige Gemeinde auf der Welt gegründet werden. Gott ist ein Gott, der mit verbrannten Steinen baut. Und das meine ich mit Phönix aus der Asche. Wenn du vor den Bränden in deinem Leben stehst und vor dir nur Asche in der Hand hältst, ist Gott derjenige, der sagt, und daraus will ich was machen. Und zwar aus einem richtig guten Grund. Das grundlegende Prinzip hinter Gottes Handeln in der ganzen Bibel ist nämlich, dass er sagt, um meines Namens willen, um meines Namens willen. Nicht, weil ihr besonders wertvoll seid oder großartig seid oder die Materialien, aus denen ihr besteht oder eure Geschichte oder eure Bildung oder euer Wissen wertvoll wären. Dass ihr nicht nachher sagen könnt, es liegt an uns, wir haben es ja eigentlich doch. Wir waren schon sehr entscheidende Mitarbeiter für Gott, der braucht uns schon auch. Damit wir uns das nicht zu Kopf steigen lassen, baut er die großartigsten Mauern, baut er seinen Leib aus absolut verbrannten Steinen. Und Gott baut großartig. In dem nächsten Lied, was wir miteinander hören werden, geht es genau darum, dass Gott selbst uns nicht nur benutzt, um zu bauen, sondern er selbst derjenige ist, der ein festes Bollwerk sein kann, eine feste Burg. Wir können und wir müssen und wir dürfen auch in der Anfechtung trotzen, im Wissen, dass der wahre Halt in unserem Leben in Gott selbst liegt. Und im nächsten Lied kann das deutlich werden. Ich lade dich ein, du darfst mitsummen, du darfst aber auch einfach da sitzen und es dir anhören. Denn es gibt mit Situationen, wo es wichtiger ist zu hören, als zu summen oder zu singen. Lass uns gemeinsam auf das nächste Lied hören.